wie unsere Demokratie gestaltet ist, dem ist das Gewinnen fremd. Es gibt keine Wahlgewinner. Was Merz gesagt hat nach der Wahl, linke Politik ist vorbei, ist zutiefst gegen die Idee unserer Verfassung. Was eben stattfindet, ist, dass wir immer mehr einen Fußball haben, der so aussieht, dass die Leute gewinnen, wer mit der offenen Sohle die anderen näher umtritt. Das erleben wir im Moment. Wir sind im Moment bei 27%, und ich glaube, die Zahl kommt nicht von ungefähr, von Menschen, die sagen, Politik ist ohnehin verloben. Normalerweise sagt man, dass ab 25% Systeme kippen. Und genau da sind wir. Leute, versteht, findet euch damit ab. Wir werden Desinformation en masse haben. Jeder Versuch, Desinformation zu bekämpfen, ist unwirksam. Warum? Wegen Artikel 5 Grundgesetz. In unserer fucking Verfassung, hätte ich jetzt fast sagen wollen, in unserer wundervollen Verfassung steht drin, Desinformation ist okay. Das ist es, was wir generell in dem Umgang verstehen müssen, dass sowohl Klimaschutz als auch Wirtschaft keine Gegensätze sind. Wir sind keine gespaltene Gesellschaft.
Willkommen zum Podcast Kompetenzgerangel mit dem wunderbaren Stefan Joland
und dem großartigen Christian Bach. Wir rangeln hier regelmäßig mit uns und unseren Gästen zum Thema Future Skills.
Future Skills sind für uns die Fähigkeiten, die wir alle brauchen, um unsere Zukunft aktiv zu gestalten. Persönlich, gesellschaftlich und für unseren Planeten. Hierbei geht es nicht nur um Technik, sondern vor allem um menschliche Kompetenzen, die in einer digitalen Welt immer wichtiger werden.
Genau, und mit diesen Skills schaffen wir alle die Grundlage für eine positive und lebenswerte Zukunft. Viel Spaß beim Hören.
Stefan, das aktuelle Vertrauen in der Politik kann heute unser Thema sein. Wie stehst du denn zu dem Thema überhaupt?
Ja, das Vertrauen ist eigentlich aktuell eher ein fehlendes Vertrauen, was man immer wieder hört und was sicherlich Grundlage oder eine der Grundlagen dessen ist, dass wir im Moment vor einer Situation stehen, die man gemeinhin vielleicht auch als Krise betiteln möchte. Also ein schwieriges Thema und ein spannendes Thema. Wie siehst du das?
Ja, ich schließe mich natürlich dem Ganzen an. Also das, was wir für eine Situation gerade, sicherlich nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt zum Thema Politik haben, zum Thema Demokratie, wo wir heute vielleicht auch hören, dass das beides miteinander nicht vergleichbar ist, ja, ist natürlich schon sehr erschreckend. Und da weiß ich auch gar nicht, was so die richtige Lösung eigentlich wäre.
Stell dir vor, es gäbe einen Indikator wie den Nutri-Score, der dir anzeigt, objektiv anzeigt, wie gut oder schlecht PolitikerInnen kommunizieren. Und den gibt es. Und dazu haben wir uns heute einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen und kommen zu unserem Standard-Fragen-Gerangel.
Hier kommt das 60-Sekunden-Gerangel.
60 Sekunden, um unseren heutigen Gast besser kennenzulernen.
Ob eine Frage oder ob 12 Fragen.
Egal, denn nach 60 Sekunden ist Schluss.
Los geht's.
Wie heißt du?
Mirko. Mirko, wie alt bist du?
60.
Und wo lebst du?
München. Was ist dein Jobtitel bzw. deine Rolle?
Gründer, Antreiber, Visionär.
Und was ist dein Unternehmen?
Die Democracy Intelligence G GmbH.
Drei Werte, mit denen du dich auf jeden Fall identifizierst oder auch charakterisieren würdest.
Authentizität, Transparenz und Wahrhaftigkeit.
Welcher Mensch oder welches Erlebnis hat dich am meisten geprägt?
Im Moment würde ich sagen Erwin Schrödinger.
Worauf bist du stolz?
Auf gar nichts.
Bist du Zukunftsoptimist oder Realist?
Optimist.
Hervorragend. Und das waren die 60 Sekunden. Vielen Dank. Mirko, warum tust du, was du tust?
Ich kann nicht anders. Erstmal vorab die Frage, und das werde ich wahrscheinlich heute öfter sagen, finde ich falsch gestellt. Denn ich denke nicht in warum, ich denke nur in wozu. Und wenn du mich fragst, wozu ich das tue, dann ist es, weil ich die Zeit, die ich hier auf diesem Planeten verbringen will, so gestalten will, um möglichst viel Impact zu haben, um zu gestalten. Und die Welt so gestalten, wie ich denke, dass die Welt besser, schöner, harmonischer, lebenswerter ist.
Das passt ja trotzdem zur Frage. Wir wollen mal durch dein Leben kurz durchfliegen, weil du hast uns auch so viel Material und Antworten und Fragen vorab geliefert, dass wir, glaube ich, heute die Zeit auch sprengen werden. Wir fangen mal an. Du bist gelernter oder studierter Jurist und bist Kommunikationsstratege. Hast lange Jahre in der Kommunikation und in der strategischen Kommunikation gearbeitet, eine eigene Agentur gehabt. Du bist Dozent gewesen und ich vermute immer noch an verschiedenen Hochschulen auch und Institutionen zum Thema strategische Kommunikation. Dann gab es 2018 deine erste Firmengründung. Magst du mal sagen, was das für ein Thema war, was für ein Unternehmen?
Naja, es war nicht die erste Firmengründung. Die erste Firmengründung war 1999. Aber es war dann eine andere Art von Unternehmen, nämlich ein Softwareunternehmen, wo wir dann bis auf knapp 100 Leute gewachsen sind. Inzwischen bei, naja, es sind noch nicht ganz 10 Millionen Umsatz. Also zwischendurch waren wir eins der viertschnellst wachsenden Softwareunternehmen in Deutschland, laut Deloitte. Und da ging es um Kommunikationsmanagement. Also das, was ich vorher strategisch beraten habe. Und das Witzige war, ich habe dann Strategien erstellt für die Unternehmen, also auch Commerzbank, Deutsche Bahn und. Und irgendwie, wenn man dann später reingeschaut hat, habe ich oft festgestellt, dass die Strategie nicht wirklich umgesetzt war. Und ich wusste, an der Strategie kann es ja nicht liegen. Also natürlich nicht, weil die war ja von mir. Also musste es an irgendwas anderem liegen. Und das Wort, was ich da kreiert habe, für mich ist Strategution. Also genau die Umsetzung einer Strategie in die Exekution. Und das habe ich für mich in meiner Wirklichkeit festgelegt als das Hauptproblem. Und diese beiden Felder zusammenzubringen, das war dann das Wozu, das war der Purpose, das war die Mission von Scom.
Und da bist du in diesem Sommer ausgestiegen im operativen Geschäft, aber wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du nach wie vor beteiligt?
Ja, mir gehören noch gut 60% an der Firma. Den Rest, den habe ich auf den Kopf gehauen sozusagen die letzten Jahre, also Investoren mit reingeholt, um zu wachsen. Aber das meiste gehört mir noch, ja.
Das passt ja eigentlich auch zu dem, was du am Anfang gesagt hast, was dich antreibt. Also das, was man da raushört, du hast mich richtigerweise korrigiert, dass es eben nicht die erste Gründung war und jetzt eben die dritte, wenn man so möchte. Übernimmst du gerne Verantwortung? Gehst du gerne voraus? Bist du jemand, der sagt, so viel reden können andere, aber ich bin der, der dann auch macht?
Also auch hier wieder, ich glaube, das ist so sehr internalisiert, dass ich Schwierigkeiten habe, da mit einem Ja zu antworten. Also eher mit einem, ja, was denn sonst? Also für mich gibt es da auch kaum eine andere Alternative.
Aber das ist ja schon bewusst, dass, ich möchte nicht sagen, der Großteil der Menschen, aber sehr, sehr viele Menschen so nicht denken und ticken und vor allen Dingen so nicht handeln. Also das ist schon eigentlich in unserer Gesellschaft eine besondere Art der Herangehensweise oder der Lebenseinstellung ist.
Ja und nein. Also wenn du mich fragst, ob mir das bewusst ist und da also auf einer Kognit, also wenn ich meinen präfrontalen Kortex aktiviere, dann kann ich mir das irgendwie gedanklich erschließen. Erfühlen kann ich das nicht. Mhm. Also mir fehlt der Zugang zu dieser Denkweise. Das ist so, als ob du mich, keine Ahnung, fragen würdest, wie fliegen. Also gut, fliegen kann ich mir vielleicht noch vorstellen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, mir fällt es schwer, da mit einem Ja zu antworten, weil ich so identifiziert bin mit dieser Denkweise. Und vielleicht kommen wir später auch dazu. Also mein ganzes Denken ist geprägt auch von der Idee des Konstruktivismus. Ich glaube, dass es keine Wirklichkeit gibt, sondern dass wir unsere Wirklichkeit selbst konstruieren in jedem Moment. Also im Endeffekt finde ich es eigentlich auch falsch zu sagen, jemand übernimmt keine Verantwortung. Doch, jeder hat seine Verantwortung und niemand kann die Verantwortung abgeben. Und das, was in deinem Leben passiert, ist genau das, was du verursachst, wie es sein soll. Und dafür hast du die Verantwortung. Was denn sonst?
Fällt es dir denn schwer, mit anderen Menschen umzugehen, die so nicht ticken? Oder du kommunizierst ja sehr aktiv, sehr oft auf LinkedIn zum Beispiel und gehst dann ja da auch sehr tief dann in die Antworten und Gegenantworten rein. Ich könnte mir vorstellen, oder habe es auch selbst schon so wahrgenommen für mich, dass man in solchen Diskussionen dann mal so öfter mal denkt, naja, verstehst du es denn nicht oder was ist denn das? Also wieso antwortest du jetzt so und wieso ist das für dich nicht genauso normal, konstruktiv, positiv zu denken, zu reden, zu agieren? Ist das schwierig für dich, damit umzugehen, wenn andere da anders ticken?
Spontan wollte ich jetzt sagen, ich glaube, für die anderen ist es noch schwieriger in der Gegenrichtung. Aber in der Tat ist es so, wenn ich auch zurückdenke, dass das, und jetzt können wir die Frage aufgreifen, was mich treibt. Ich glaube, mich treibt das schon seit 40, 50 Jahren, seitdem ich 10, 15 war. Und dann so die späten, also 18, 19, 20, die frühen 20er, wo ich dann sogar in Indien war, in Ashrams, um Erleuchtung zu erlangen, eigentlich genau von diesem Konflikt getrieben, also konfrontiert zu sein mit Menschen, wo man merkt, deren Wirklichkeit ist eine ganz andere. Die leben in einer ganz anderen Welt. Und das hat jetzt dramatisch übrigens zugenommen. Das war ja auch ein Beitrag von mir auf LinkedIn, ob es überhaupt noch eine gemeinsame Wirklichkeit gibt, wenn wir miteinander reden. Also wenn ich feststelle, dass der Mensch, mit dem ich spreche, tatsächlich jedes Wort fasst, jede Farbe, jeden Gegenstand anders in sein persönliches Leben, in seine persönliche Bedeutung übersetzt und eigentlich jeder Kontaktpunkt fehlt. Das ist was unheimlich Trauriges. Ich reagiere naturgemäß eher offensiv auf sowas, also Fight, Flight, Flock, so als typische Muster, wie man auf Konflikte reagiert. Ich bin jemand, der nach vorne geht. Und das spürt man dann ab und zu auch in dem einen oder anderen LinkedIn, in der einen oder anderen LinkedIn-Diskussion.
Du hast da auch irgendwo auch geschrieben, dass du feststellst, dass die negativen Reaktionen gar nicht unbedingt so sehr auf dein neues Thema, dein neues Produkt oder euer neues Produkt eingeht, sondern dass ganz viel von dem sehr auf dich als Person zugeht und dich eben kritisiert und das dramatisch zugenommen hat. Du hast eben gesagt, das ist halt mittlerweile so, das beruht ja wahrscheinlich auf zwei Themen. A, dass wir gesellschaftlich offensichtlich da so ein bisschen reinrutschen und B, dass du natürlich jetzt da etwas draußen hast und dazu kommunizierst, was natürlich ganz viel, also originär ja unterschiedliche Reaktionen hervorgreift. Ist das für dich jetzt eine schwierigere Zeit, als es die noch vor 5 Monaten war oder vor einem Jahr?
Also es ist jetzt eine Metadiskussion. Wir werden nachher möglicherweise, wenn ihr mich dazu fragt oder wenn ich euch das Gespräch aufdränge, auch erzählen, was die Grundlage ist, also das Modell dahinter. Und vielleicht noch als Bemerkung zwischendurch, du hast vorhin angesprochen, dass ich Dozent war. Und ich muss sagen, war im Moment ruht das ein bisschen. Das habe ich gemacht seit 2000. Und ich war bekannt auch damals dafür, schon in der Kommunikation sehr viele Frameworks zu entwickeln, die ich dann eben, also ich war sehr viel Professor. Und die Herangehensweise, also ich denke sehr strukturiert oder ich versuche strukturiert zu denken, um es für mich zu ordnen, gar nicht jetzt als Schulterklopfer oder sowas, ich kann nicht anders. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, der Ansatz, wie ich im Moment auch die Welt oder die Diskussion, die politische, die demokratische Diskussion betrachte, ist, dass sie aufteilt in, ja witzigerweise, in den guten alten Aristoteles, der das damals Ethos, Pathos und Logos genannt hat oder Logos, Ethos, Pathos in der richtigen Reihenfolge. Also dass es eine Sachebene gibt, über die wir sprechen, die Daten, die Fakten, bis was überprüfbar ist. Dann Ethos, man könnte es auch Beziehungsebene nennen. Also wie gehen wir miteinander um? Ist es sauber, wie wir miteinander umgehen? Und dann die Pathos-Ebene, die Emotionen, welche Gefühle dabei drin sind. Wer sich ein bisschen mit Kommunikationswissenschaften auskennt, Schulz von Thun, geht in eine ähnliche Richtung. Spannend, der spricht immer von 4 Ohren und 4 Mündern. Also dass jedes Gespräch, was stattfindet, gibt es eine Informationsebene, eine Beziehungsebene, eine Appellebene und eine Selbstoffenbarungsebene. Und das gibt mir die 30 Sekunden, weil das wichtig ist, um zu verstehen, wie Kommunikation funktioniert. Und ich will mal ein Beispiel geben. Man sitzt mit seiner Frau im Auto und ich als Mann sitze am Steuer und die Ampel, wir stehen an der Ampel. Und irgendwann sagt meine Frau zu mir, die Ampel ist grün. Oder vice versa. Da könnte man sagen, so ist halt Kommunikation. Sie hat halt mir eine Information gegeben. Das ist die Informationsebene. Aber niemals reagieren die Leute auf die Informationsebene, sondern entweder auf die Appellfunktion. Ja, ich fahre ja schon. Das wäre eine Antwort. Oder auf die Selbstoffenbarungsebene. Ja, du Schlaumeier. Oder auf die Beziehungsebene. Wer glaubst du überhaupt, dass du bist? Musst du mich immer maßregeln? Also, und da sieht man, dass Kommunikation deswegen auch so komplex wird. Und jetzt zurückkommend davon, dass wir und das ist dieser Nutri-Score. Ich will nachher widersprechen, objektiv ist er nicht. Mhm. Er ist aber auch nicht subjektiv, sondern was er als drittes ist, werden wir nachher sagen. Und es geht auch nicht um gut oder schlecht, werden wir gleich sehen, sondern eher um eine Kategorisierung. Also jetzt wieder zurück. Dass wenn heute politische Diskussionen stattfinden, dann entfernen sie sich immer mehr von der sachlichen Ebene. Sondern es geht ja oft darum, in der Politik eine bestimmte Politik, einen bestimmten Lösungsansatz durchzusetzen. Und diese Durchsetzungskraft kriegst du nicht nur dafür, damit, dass du selber die bessere Lösung hast, sondern auch, dass du zeigst, dass die andere Lösung schlechter ist. Das heißt also, in der Politik ging es vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren in meinem Leben darum, bestimmte Lösungsansätze maximal zu diskreditieren. Da wurde dann von Kinderbuchautoren gesprochen und von schlechtesten Wirtschaftsministern aller Zeit, über sehr selektive Darstellungen, alles, der kleinste Fehler wird nach vorne gepackt und so weiter. Das ist die Ethos-Ebene. Oder es wird halt seit Jahren erzählt, Deutschland schafft sich ab, Deutschland geht den Bach runter, uns geht es so wahnsinnig schlecht, die anderen nehmen uns was weg. Also Neid, Wut, Othering, also andere auszugrenzen. Und jetzt komme ich wieder auf deine Frage. Genau das findet heute statt. Wenn man auf der Logos, auf der Argumente-Ebene keine hat, dann muss man halt ad personam gehen. Also das ist eine Diskurstechnik, die wir auch mit untersuchen und die wir dann auch transparent machen. Und insofern, das ist jetzt die kurze Antwort, ich erlebe eigentlich nur das live und in Farbe, worüber ich die rede.
Wie entstand die Idee, Vertrauen messbar zu machen? Also ich verstehe, dass du dich in einer Welt, wie wir alle, befunden hast und die dich offensichtlich noch mehr getriggert hat als den einen oder anderen. Und dass du vielleicht grundsätzlich gesagt hast, okay, ich will da was machen, ich will irgendwas bewirken, ich will irgendwas initiieren, in die Welt bringen, was die Welt vielleicht ein kleines Stückchen besser macht. Aber ganz konkret die Idee, Vertrauen messbar zu machen, oder benenne es gerne anders, wenn du sagst eigentlich, dass unsere Kernbotschaft oder das, was wir machen wollen, betiteln wir anders?
Ja, also ich habe es eine Zeit lang tatsächlich Trust Score genannt. Also insofern ist die Messbarkeit des Vertrauens richtig. Wir sind jetzt dazu gekommen, das umzubenennen, weil Trust ein Element davon ist, aber auch ein bisschen irreführend. Und am leichtesten kann man es verstehen, wenn wir den Vergleich nochmal nehmen und ich sage, das ist eigentlich der Nutri-Score der politischen Kommunikation. Politische Kommunikation deswegen, weil ich ihn bewusst nur auf Aussagen von Spitzenpolitikern beziehe, weil ich nicht glaube, dass es sinnvoll ist, Menschen, normale Menschen, BürgerInnen damit zu bewerten, weil es auch schon, ja, es ist schon ein Stück übergriffig, also das offiziell zu kategorisieren. Bei Amtsträgern, die ja auch per Amtseid verpflichtet sind, zu unserem Wohle zu agieren, glaube ich, ist es sehr, sehr sinnvoll und weil es öffentlich stattfindet. Und Nutri-Score, der Vergleich, den finde ich deswegen gut. Und genau das, und jetzt kommen wir auch mit dem gut oder schlecht, komme ich dahin, oder mit dem objektivierbaren oder auch messbaren, sowohl Lebensmittel als auch Kommunikation, beides enthält Wirkstoffe. Also Lebensmittel enthalten Fette, Zucker, Kohlenhydrate, Vitamine und so weiter. Und die haben eine Wirkung auf unseren Körper. Und manche haben eine konstruktive, bereichernde Wirkung, weil der Körper sie verwenden kann, um Energie zu gewinnen. Oder es gibt andere Wirkstoffe, die haben dysfunktionale oder sogar destruktive Wirkung. Da gibt es auch einmal eine Kategorie, also auch Gifte. Wirkstoffe mit einer negativen Wirkung nennen wir Gifte. Bei manchen ist es dann natürlich auch so, dass die Menge das Gift macht. Genauso haben wir es bei Kommunikation. Auch Kommunikation hat eine Wirkung und das wird oft unterschätzt. Also ich sage oft, reden ist wie tun, nur krasser. Kommunikation kann unfassbar kraftvoll sein. Also wenn wir an I have a dream denken oder ich bin ein Berliner oder wie auch immer. Yes, we can oder wir schaffen das. Dinge, die man sagt, die müssen dann natürlich auch mit Handeln übereinstimmen, aber sie können sehr, sehr kraftvoll sein. Und wir wissen es alle, wie verletzt wir sein können, noch heute, wenn jemand was Falsches sagt. Genau das wollte ich mir angucken, wie diese Wirkstoffe sind. Jetzt kommen wir zu dem Thema Objektiv. Wie Kommunikation wirkt, ist natürlich immer sehr subjektiv. Aber wir können sie, und deswegen nenne ich es, jetzt auch wieder schwierige Worte, ob etwas konstruktiv, so nenne ich es, konstruktiv oder destruktiv und dazwischen funktional oder dysfunktional, ich finde es besser als gut oder schlecht, weil es keine moralische Wertung ist. Also Eiscreme beispielsweise, geh mal zum Penny oder zum Lidl oder geh doch zu Netto. Jede Eiscreme, die da drin liegt, hat ein E. Aber deswegen ist Eiscreme ja nicht schlecht und niemand wird verurteilt, weil er Eiscreme ist oder ist ein schlechter Mensch. Es ist nur, dass das E sagt, hier pass auf, Brokkoli mit dem A kannst du so viel essen, wie du willst. Musst dir keine Gedanken machen. Und ähnliches wollen wir tun in der Kommunikation, weil heute steht es nirgends drauf und das ist so subtil oft und auch, und jetzt kommt das ganz Gefährliche, über die letzten Jahre so normalisiert. Ganz, ganz langsam, das begann 2016, ich kann es noch genau in Erinnerung, wo Beatrix von Storch angeblich mit der Maus ausgerutscht ist und ja dann geschrieben hatte, ja, wenn die Flüchtlinge kommen und an der Grenze nicht weggehen wollen, dann müssen wir eben schießen. Das war das erste Mal, wo dann die riesige Empörung war und dadurch eine große Medienaufmerksamkeit. Und wir alle eigentlich erst langsam mitbekommen haben, das war kein Ausrutscher, das ist genau die Strategie dahinter. Wir seitdem beobachten können, dass Stück für Stück für Stück diese Grenze des Sagbaren normalisiert wird. Und heute, wenn jemand anders beschimpft, fertig macht, entwürdigt, entmenschlicht, auch wie Jan van Haken, bei dem fand ich es so schade, weil ich ihn eigentlich unheimlich schätze, ich bin vom Herzen eher ein Linker, aber jetzt auch gesagt hat, naja, so mit also im Zusammenhang mit Weimar und Maden und Merz, dass da irgendwas herangezüchtet wurde und dass es widerlich ist und so weiter. Das ist denn eine Terminologie der Dehumanisierung, der Entmenschlichung und der Entwürdigung auch. Da glaube ich, das tut was mit uns.
Und konsequenterweise und richtigerweise hat er auch einen Trust-Score ein G bekommen.
Für diese Aussage. Also nicht er hat sie bekommen, dass er Aussagen. Das ist auch nochmal eine ganz wichtige Sache, die ich betonen will.
Ja. Sitzen wir doch ein Stück zu tief eigentlich mir fast schon drin.
Entschuldigung.
Auch mal, nee, alles gut, weil das ist ja genau das Thema. Du bist, also ich höre raus oder lese auch raus, dass du dich schon länger mit diesem Thema grundsätzlich beschäftigst und irgendwann ist bei dir die Entscheidung gereift, okay, ich werde bei Skompler rausgehen oder in anderen Entscheidungsdimensionen vermutlich, ich will da was Neues bauen und das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist ja nichts, was man jetzt, sag mal, innerhalb von 14 Tagen da mal hinstellt und durchdenkt und programmiert, weil das ist ja wirklich sehr, sehr in die Detailtiefe herein, wirklich gut durchdacht und sehr offen gestaltet und mit ganz vielen Elementen, die eben einfach eine digitale Anwendung einem ermöglicht. Das heißt, der Gedanke war da und die Entwicklung hat wahrscheinlich gestartet und jetzt im Sommer war dann quasi so für dich der offizielle Zeitpunkt zu sagen, so und jetzt mache ich eben den Switch weg von Skompler hin eben zu dieser neuen gemeinnützigen GmbH.
Das Narrativ, was ich so für mich entwickle und ne, du weißt, ich bin Konstruktivist, es gibt vielleicht nicht die Wahrheit, sondern nur Narrative, also die Erzählung, die ich draus mache. Das eine ist, wie gesagt, die Beschäftigung schon immer damit, wie entsteht Wirklichkeit, wie wird Wirklichkeit konstruiert. Deswegen bin ich auch in die Kommunikation gegangen. Das andere war, dass ich habe mal zurückgeschaut, schon 2009 im Rahmen der Social-Media-bezogenen Krisenkommunikation, die ich viel gemacht habe, auch wie gesagt Deutsche Bahn und Co., da ging das ja los mit Twitter. Und der erste große Shitstorm, den wir erlebt haben, vielleicht könnt ihr euch noch ein bisschen erinnern, war losgetreten von Greenpeace zu dieser Orang-Utan-Geschichte, Palmöl und Nestlé. Also wenn wir über Shitstorm sprechen, das war so der erste, der wirklich eine ganz große Medienaufmerksamkeit hatte und aus Social-Media hinausging. Und damals habe ich dann schon die ersten Artikel verfasst, wo ich dann nachher auch viel mit Greenpeace gesprochen habe, weil ich Greenpeace schwere Vorwürfe gemacht habe. Die haben damals massiv Desinformationen betrieben. Also da gibt es Muster. Sie haben, ohne zu tief damit reinzugehen, sie haben mit absoluten Zahlen operiert, dass Nestlé so und so viel 100.000 Tonnen Palmöl abnimmt, die sich natürlich viele anhören. Aber wenn man es ins Verhältnis setzt, waren das 0,12% des Weltmarkts. Da habe ich dann schon gefragt, Leute, und jetzt ist Nestlé verantwortlich für die Orang-Utans und die Abholzung des Regenwaldes. Das hätte der wenigstens offen sagen können. Das ist genau dieser Konflikt. Dürfen wir die Wirklichkeit, die Wahrheit verzerren, um hier zum Beispiel dann mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Darüber diskutieren die auch, dass heute gesagt wird, naja, in unserer Medienwelt, wenn du als Politiker irgendein Problem vernünftig ansprichst, hast du ja keine Aufmerksamkeit. Und das muss man jetzt mal setteln lassen, was das bedeutet, wenn wir das weiterdenken. Genau das ist ja dieses Verschieben von Grenzen und dieses sich immer weiter überbieten, die immer schneller gebärdende Empörungsspirale und so weiter, die dann für mich, glaube ich, notwendigerweise nichts anderes führen kann, als wie wir es jetzt bei Trump und Co. erleben. Und da will ich ja sagen, Leute, macht mal langsam, bleibt mal einen Moment stehen und guckt euch mal an, was ihr gerade sagt, obwohl ich weiß, dass das so nah dran ist. Das war eine Entwicklung, die habe ich viele, viele Jahre verfolgt Und das ist natürlich jetzt alles kumuliert, auch gerade im letzten Jahr. Mit dem Bruch der Ampel. Also auch da, ich meine, wir sehen es ja heute, dass die Ampel vieles falsch gemacht hat. Oder ich würde mal so sagen, sie hat sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht, von dem ist aber wenig angekommen, sondern nur die Fehler mit. Aber es gibt auch Fehler, definitiv, die will ich ja gar nicht wegdiskutieren. Aber auch, worauf lenken wir unsere Aufmerksamkeit? Die Ampel ist in gewisser Weise auch zerstört worden. Also wenn wir jetzt sehen, wie viel unfassbar mehr Geld die jetzige Regierung hat, und aber in genau den gleichen oder vielleicht sogar noch schlimmeren Streiten war. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn die Ampelregierung das Budget gehabt hätte, was wäre dann anders gelaufen? Das Gleiche habe ich, und das war ja dann eine Ausgangsfrage eigentlich schon vor einer halben Stunde, was hat dazu geführt und warum war das der Fall? Das Gleiche habe ich auch bei mir in der Firma erlebt, dass durch die Investoren eine ganz andere Sichtweise hineinkam, also andere Interessen. Da sind wir jetzt wieder ganz am Anfang des Gespräches, also Politik-Interessenvertretung, Demokratie-Interessenausgleich, die aus Gompler eine Technologiefirma machen wollten. Und ja, wir haben eine Software verkauft, aber für mich war Technologie immer nur Mittel zum Zweck. Für mich war Gompler ein Transformationsunternehmen oder eine Unternehmung. Das heißt also, Menschen oder Unternehmen beizubringen, sich den geänderten Kommunikationsverhältnissen anzupassen. Vor Digitalisierung und vor Social Media und nachher. Und das ist dann auch Demokratisierung im Unternehmen. Welche Rolle spielt die Öffentlichkeit für mich? Und ohne jetzt zu tief reinzugehen, auch nur einen Konflikt, den hatte ich schon ganz früh in dem PR-Verband, in dem ich ja früher drin war, die immer gesagt haben, Unternehmenskommunikation, PR ist die Interessenvertretung des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Und ich habe immer gesagt, nee, PR ist die Interessenvertretung der Öffentlichkeit im Unternehmen. Also ich als Kommunikator habe die Aufgabe, den Leuten draußen zuzuhören, was sind ihre Bedürfnisse, und die nach innen zu tragen, um dann zu sagen, nur so können wir in Dialog gehen, indem wir nicht die anderen überzeugen wollen davon, dass die glauben, was wir denken, was richtig ist, sondern das ist ein Zwei-Wege-Prozess. Das ist eigentlich der Grundkonflikt, und den haben wir heute auch in der Politik. Platt kann man sagen, wir haben verlernt zuzuhören oder sowas, aber so platt will ich es nicht ausdrücken.
Naja, vor allen Dingen ist es ja eigentlich der Effekt, dass man das Gefühl hat, du hast eben Beatrix von Storch genannt, dass man das Gefühl hat, hat eben Methode, es wird ganz viel bewusst gemacht, und das geht sicherlich auch über das komplette Parteienspektrum, natürlich irgendwie, sag mal, deutlich mehr in gewissen rechten und rechtsextremen Blasen, aber es ist ja schon bewusst, und es ist jetzt nicht so, dass, also die einfachste Frage wäre jetzt zu sagen, wieso gehst du dann nicht zu einer Partei XY und sagst so, Leute, ich berate euch, wie man strategisch gut kommuniziert, gut und schlecht hast du eben gesagt, sind nicht die Werte, aber wie man eben die Kommunikation wieder dahin dreht, dass wir insgesamt in diesem Land eben einfach ein vernünftiges Argumentations- und Kommunikationsklima in der Politik haben, was aber nicht funktionieren würde, wenn du nicht gleichzeitig das Mandat für alle anderen Parteien genauso bekommen würdest und sich dann auch alle daran halten würden, sondern man muss ja eigentlich die Frage stellen, man kann ja eigentlich einem Politiker gar nicht empfehlen, anders zu kommunizieren, weil er sonst seine Interessen nicht durchgesetzt bekommt oder platziert bekommt. Also in der heutigen Politiklandschaft würde das ja gar nicht funktionieren, oder? Gibt es da Hoffnung?
Genau. Also ich war durchaus schwer frustriert, und ich will auch sagen, da war eine Phase dazwischen, da lag ich nur im Bett und habe an die Decke gestarrt. Das war so der Tiefpunkt meines Lebens, weil so viel parallel kam. Also dieser Konflikt in der Firma, der Konflikt mit der Ampel, Trump dazu, und das ist alles Ausdruck von dem Gleichen gewesen.
Das einmal, wenn ich da mal dazwischen grätschen darf, eigentlich ist das ja vermeintlich das perfekte Bild für diese unsere Gesellschaft.
Ja.
Die willigen alle im Bett und starren an die Decke und sagen, was für ein Scheiß.
Ja, genau das ist es. Und ich habe dann auch überlegt, naja, ich verkaufe jetzt meine Firma und kaufe mir, von dem, was ich aus dem Verkauf kriege, hole ich mir ein Haus in Elguna. Elguna fand ich toll, das ist in Ägypten, weil da kann ich dann den ganzen Tag Golf spielen, kiten, tauchen. So, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber dann irgendwann tauchte ich wieder auf und habe gesagt, nee Leute, ich bin hier noch nicht fertig. Das kann ich immer noch machen, aber jetzt will ich wirklich all in gehen und das versuchen. Habe tatsächlich auch überlegt, gründe ich jetzt eine Partei. Partei ist das Spiel um Macht. Macht meine ich jetzt auch Umsetzungskraft, Gestaltungskraft. In dem Moment, wo du dieses Spiel spielst, musst du auch nach diesen Spielregeln haben. Dann geht es nur noch ums Gewinnen. Das haben im Moment andere perfektioniert. Win ugly. Das war eigentlich meine Analyse, dass es in der Politik heute nur noch ums Gewinnen geht. Allein schon, auch das ist ein Fehler, wenn bei den ganzen Wahlen immer von Wahlgewinner gesprochen wird. Und du hast vorhin gesagt, dass ich von der Ausbildung Jurist bin. Das heißt, dass ich habe den ganzen, also insbesondere Staatsrecht, im Detail studiert, im mehrfachen Wortsinne, wie unsere Demokratie gestaltet ist. Dem ist das Gewinnen fremd. Es gibt keine Wahlgewinner. Was Merz gesagt hat nach der Wahl, linke Politik ist vorbei, ist zutiefst gegen die Idee unserer Verfassung. Wenn unsere Verfassung sagt, alle Macht geht vom Volke aus, also erstmal geht sie von dem aus, das Volk hat sie nicht, das ist ein sehr großer Unterschied, wir haben eine repräsentative Demokratie. Nach unserer Verfassung, es ist immer das Volk im Gesamten. Es ist nie das Volk nur die Wahlgewinner, also nur die Wähler der CDU. Es muss immer das Volk als Gesamtes da sein, die Gemeinschaft, der Gemeinsinn. Und wie kriegen wir das rein? Und das wollte ich nicht. Also man könnte sagen, Politik ist das Spiel und Demokratie sind die Spielregeln oder der Schiedsrichter. Was eben stattfindet, ist, dass wir immer mehr einen Fußball haben, der so aussieht, dass die Leute gewinnen, wer mit der offenen Sohle die anderen mehr umtritt. Das erleben wir im Moment. Und wir erleben auch, darüber können wir noch ewig reden, wir machen sehr, sehr viel Marktforschung. Wir sehen einen krassen Absturz auch in der Bereitschaft, sich konstruktiv für die Demokratie zu engagieren. Also die gehen einen Schritt zurück und sagen, naja, funktional sind wir weiterhin, also wir gehen wählen, aber wir setzen uns nicht mehr aktiv ein. Wir sind im Moment bei 27%, und ich glaube, die Zahl kommt nicht von ungefähr, von Menschen, die sagen, Politik ist ohnehin verlogen. Also die den reinen Zynismus abkippen. Dazu gibt es noch die, die dann sagen, naja, ich habe das Vertrauen in die Demokratie verloren. Und normalerweise sagt man, dass ab 25% Systeme kippen. Und genau da sind wir. Und wenn mehr als 25% der Menschen nicht mehr an die Demokratie glauben und die Politik ohnehin für verlogen halten, dann müssen wir uns nicht wundern, wieso eine AfD so viel Zustrom bekommt. Und noch schlimmer, den Einsatz, wenn andere Politiker in der Mitte sehen, dass diese Strategie oder diese Taktik also eigentlich eher erfolgreich ist und sie dann teilweise übernehmen, dann wird es haarig.
Genau, das ist ja eigentlich der Punkt. Also ich verstehe, dass wir in einer Konstellation sind, wo man nicht mehr elementar vorankommt, wenn man versucht, die politische Kommunikation zu verbessern, weil wir einfach im Status quo sind, wo man mit, ich bleibe jetzt bei meinen Formulierungen, guter Kommunikation einfach nicht mehr den Erfolg erfährt oder nicht mehr die Resonanz erfährt. Das ist doch eigentlich, man möchte nicht kapitulieren, deswegen hast du gesagt, okay, ich gründe keine Partei.
Nein, ich tue hier nichts.
Ich gründe keine Partei, sondern trage eben meinen Schärflein dazu bei und stelle diesem Land, dieser Demokratie, dieser Gesellschaft ein Instrument, ein Tool zur Verfügung, was hilft, wieder einen größeren Objektivismus reinzubekommen.
Was helfen könnte, übrigens, wir haben vorhin was vergessen, was ich glaube, was ganz stark dazu beigetragen hat. Jetzt werde ich einen Begriff verwenden, der hochpolarisiert ist. Und allein die Tatsache, dass dieser Begriff hochpolarisiert ist, zeigt schon, was da passiert ist. Es gab nämlich einen Menschen, der aus der Kommunikationsperspektive einer der talentiertesten Politiker war, die wir jeweils hatten. Und diese Person ist vom Spiel getreten worden. Man kann es nicht anders ausdrücken. Also quasi mit durchgerissenen Bändern und für alle Zeit spielunfähig vom Spiel getragen worden. In der übertragenen, also ohne ihn jetzt zu sehr zum Opfer zu machen. Robert Habeck. Ich will ihn jetzt nicht heroisieren damit, weil wie gesagt, er hat sehr, sehr vieles falsch gemacht. Aber er hat vor allen Dingen Dinge falsch gemacht, dass er Wahrhaftigkeit in einem Haifischbecken als Tool, als Mittel eingesetzt hat. Also auch, was für naive Sachen gibt. Also dieses berühmte, dass er nicht wüsste, was eine Insolvenz ist. Ich habe daneben gesessen und habe die ganze Zeit gedacht, was macht die Maischberger gerade, wieso bohrst du weiter nach, kapierst du denn nicht, was da gerade läuft? Nämlich, er hatte mit dem Satz, wenn jemand nicht mehr verkauft, ist er nicht notwendigerweise insolvent, den hat er bewusst gesagt und der hat so rumgedruckst, weil es, wie sich dann 3 Monate später auch gezeigt hat, es gab Hilfen, die waren in Arbeit, aber er konnte die noch nicht verkünden, weil die eben bei Lindner und anderen lagen. Nicht im Wirtschaftsminister, sondern im Finanzministerium. Deswegen konnte er die noch nicht. Er konnte noch nicht sagen, wir haben eine Aussetzung der Insolvenzregeln, wir haben für den Mittelstand Hilfen. Also selbst wenn ihr jetzt nicht verkaufen könnt, die Botschaft wollte er reinbringen, sorget euch nicht, da wird eine Lösung kommen. Die Botschaft wollte er rüberbringen. Im Nachhinein kann man sagen, es war dumm, dass er darauf vertraut hat, dass die Leute ihn verstehen würden. Das ist wirklich das Problem. auch hier, ich meine das nicht parteipolitisch, sondern ich meine es über die Art, wie kommuniziert wird von dem Spahn, von dem Lindemann, von dem Merz. Also sehr, sehr taktisch. Das ist sehr erfolgreiche Kommunikation, wenn man das einfach jetzt nur ganz nüchtern pragmatisch betrachtet. Es erzeugt Wählerstimmen, die Grünen sind abgestürzt und. Und auch jetzt sieht man wieder, wenn man das vergleicht, die Koalition zwischen SPD und CDU kriegt im Moment ganz, ganz viele Sachen nicht hin, obwohl die Grünen sich total in der Opposition supportive verhalten. Also siehe auch Schuldenbremse etc. pp. In der Ampel konntest du keine schlimmere Opposition haben, als die Ampel hatte. Wenn wir innerhalb dieses Systems, also dieses Spiels, wie es heute geht, da gibt es nichts mehr. Wir müssen uns wieder auf die ursprünglichen Spielregeln mal besinnen. Wir müssen mal abpfeifen, wir müssen mal jetzt zur Halbzeit kommen und dann gucken, wie wollen wir dieses wunderbare Spiel Fußball jetzt in der Analogie, wie wollen wir dieses Spiel neu gestalten? Wollen wir weiterhin nur ergebnisorientiert spielen? Dann werden die Verletzten weiter zunehmen. Oder wollen wir wieder zu einem Tiki-Taka-Spiel kommen mit schönen Spielzügen? Und im Grunde genommen macht das auch der Nutri-Score. A, B kennzeichnet schöne Spielzüge und DE kennzeichnet grobes Foulspiel.
Du hast gerade gesagt, wir müssten eigentlich mal auf Pause oder Abpfiff gehen und zusehen, in welchem Zustand wir sind und uns hinterfragen, wie die Art von Kommunikation im Bereich Politik ist. Das würde natürlich voraussetzen, dass alle zu einem Konsens kommen und tatsächlich sagen, inklusive der einmal Presse jeglicher Couleur, und sagen, alles klar, wir machen mal hier irgendwie einen Full Stop und wir wollen doch irgendwie wieder in diese Richtung kommen, was nach meinem Verständnis nicht da ist. Aber das heißt, eigentlich müssten wir doch sagen, so, wir machen jetzt irgendwie Crowdfunding und sorgen dafür, dass du irgendwie Milliarden an Mediabudget kriegst und dich mit deinem Thema oder euch mit eurem Thema und eben mit diesem Score zu pushen, sodass eben auch noch jeder Mensch versteht, aha, das ist ja wirklich so, dass die Art und Weise, wo wir hin abgedriftet sind, dazu führt, dass man irgendwie vermutlich oder vermeintlich ausweglos da ist. Aber hier gibt es einen Ausweg, weil wir können euch quasi ein objektiviertes Tool anbieten, mit dem ihr irgendwie Guidance bekommt in diesem Dschungel der strategischen, jetzt bin ich wieder in meinem Bild, schlechten Kommunikation. Würde das helfen?
Die Milliarden, ja, danke. Nein, das ist ein schiefes Bild. Also mit Media und so weiter wird es nicht reichen. Und auch zu denken, nur weil man jetzt ein Tool hat, würde da die Lösung drin sein. Überhaupt nicht. Das Tool ist ein Tool. Und a fool with a tool is still a fool. Und was wir brauchen ist, also es gab einen klugen Mann, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber sinngemäß, in dem Moment zwischen Impuls und Reaktion, da liegt die Freiheit. Und manchmal ist es nur, 2 Sekunden innezuhalten und zu sagen, naja, like ich jetzt, rege ich mich jetzt auf, empöre ich mich oder betrachte ich nochmal, differenziere nochmal. Das ist nichts, dass wenn man das Tool hat, das ist schon gelöst, sondern wir müssen mehr das System dahinter verstehen. Also dieser Score, an dem wir im Moment arbeiten, ist nur ein Element. Dass wir damit jetzt dieses Label brandkleben, wo jetzt einfach nur diese Sekunde ist, ich habe jetzt Bock auf Empörung und auf Emotionen und alles Scheiße und weil das auch mein Gefühl so trifft und weil ich diese kognitive Dissonanz nicht mehr aushalte und alles ist scheiße und was ich was alles. Und wenn es sein muss, dann mach's. Also das ist überhaupt kein moralisches, grün, woke, versifftes Element, das jetzt irgendwie sagt, du bist ein schlechter Mensch, nur weil du jetzt News oder die Bild-Zeitung liest. Nee. So, und da haben wir jetzt also die Politiker, aber wir haben auch, an dem wir arbeiten, was der nächste Schritt ist, dass wir das Gleiche mit Medien machen. Dass an jedem Zeitungsartikel und im Grunde genommen auch über Plugins, an jedem LinkedIn-Artikel und so weiter, ist dieser kleine Score dran. Das ist ja nur ein erster Indikator. Dann kannst du draufklicken und dann ist der Beipackzettel sozusagen drin. Also in einem Beipackzettel stehen die Wirkstoffe drin und auch die möglichen Nebenwirkungen und Risiken. Das muss man sagen. Jede politische Kommunikation hat Nebenwirkungen und Risiken.
Vielleicht nutzt man die Zeit mal gerade eben. Also wir haben ja schon viel davon erzählt, aber kannst du noch mal knackig in 30 oder 60 Sekunden sagen, was ist der Score, wie funktioniert er, wie setzt ihr ihn ein, wie benennt ihr ihn, wenn ihr von Trust Score weg wollt? Ja.
Wie jede Messbarkeit ist es jetzt erstmal nur ein vereinfachtes System, aber wir sagen, wir schauen uns eine Aussage an, ob wir jetzt diese Stadtbilddebatte nehmen oder wie auch immer. Also wir haben ein Problem mit dem Stadtbild und direkt daran angeschlossen, deswegen wird der Bundesinnenminister die Ausweisung von Ausländern verstärken. Das war jetzt falsch zitiert, ich habe es gerade nicht da, aber sinngemäß. Dann machen wir eine Bewertung auf 3 Ebenen. Also das ist eine Matrix, wenn man so will, 3x5. Und gucken uns zuerst jetzt die faktische Ebene an. Und machen jetzt ganz vereinfacht, sagen wir, der Goldstandard auf der Logos-Ebene ist eine evidenzbasierte, datenbasierte Kommunikation. Also wenn er sagen würde, eine Studie hat ergeben, dass 35% der Bahnhofsvorplätze 58% der Kriminalität haben und so weiter.
Mhm.
Also, dass er eine eindeutige, fakten- und quellenbelegte Information hat. Das ist sozusagen das Beste.
Also quasi der Faktencheck nach jeder Talkshow eigentlich, den man haben sollte.
Ja, da kommen wir noch ein bisschen rein. Die meiste Kommunikation ist gar nicht auf diesem Niveau, dass jetzt evidenzbasierte Fakten genannt werden. Mhm. Kommen wir gleich zu.
Mhm.
Und das wäre auch übertrieben. Aber das wäre eigentlich das Ideal auf dieser Ebene. Das geben wir 2 Punkte. Ein Punkt ist, wenn wir sagen, das ist jetzt zumindest plausibel. Also wir haben Gedankenketten, ich habe einen logischen Aufbau, ich schaffe den Kontext, ich erkläre genau, wo es ist, ohne dass ich es jetzt beweisen kann durch eine Zahl. Das ist ein Punkt. Dann gibt es die Nullpunkte. Da sage ich immer, das ist Wadefuhl. Das heißt also, da kann man etwas erzählen, was jetzt nicht falsch ist und was durchaus Information ist, aber wo der Erkenntniswert sehr gering ist. Draußen scheint die Sonne oder auch nicht. Das ist faktisch richtig und da kann man einen Faktencheck machen, aber who the fuck cares? So, und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Jetzt gehen wir in das -1 und da wird es schon schwierig. Das ist, dass man sagt, im Kern stimmt es, was da gesagt wird. Also Weimar und die sind ja alle korrupt. Also es gibt einen Wahrheitsgehalt. Oder das, was wir im April immer sehen, wenn die polizeiliche Kriminalstatistik da ist. Also dass ich zwar richtige Zahlen gebe, aber nur einen Teil der Wahrheit sage und deswegen ein verzerrtes Bild kommt. Also wenn ich sage, in der Kriminalitätsstatistik sind Syrer gemessen an ihrem Anteil in der Bevölkerung deutlich überrepräsentiert. Das ist ein Faktum. Das ist, wenn wir einen Faktencheck machen, richtig. Es sagt aber nicht, dass wir ein falsches Bezugssystem haben, weil wir dürfen natürlich nicht den Anteil der Syrer mit dem Gesamtanteil der deutschen Bevölkerung vergleichen, weil die Syrer in Deutschland zu 95%, also wenn es Geflüchtete sind, junge Männer zwischen 20 und 30 sind. Und wenn wir jetzt die Kriminalitätsrate von Syrern, Klammer auf, Männer zwischen 20 und 30, mit der richtigen Vergleichsgruppe vergleichen, nämlich deutschen Männern zwischen 20 und 30, dann liegt die genauso hoch. Und daran werden wir erkennen, Kriminalität liegt nicht daran, Syrer oder Deutscher zu sein, sondern 25-jähriger Mann oder nicht. Eine 75-jährige Oma hat geringere Kriminalitätsraten. Man höre und staune. Okay, also darüber wollen wir jetzt gar nicht streiten, sondern nur zu sagen, selektive Wahrnehmung, deswegen geben wir -1. Und wenn jemand jetzt vollständig lügt, gibt es -2 Punkte. Ganz simpel. Und das Gleiche machen wir jetzt auf der Ebene, ich habe es vorhin genannt, des Ethos. Also ich kann ja in einer politischen Diskussion jetzt sagen, hey, lieber Robert Habeck oder wie auch immer, ich schätze Sie als Mensch sehr, aber was Sie hier vorgeschlagen haben in Ihrer Energiepolitik, ist aus den und den Gründen absolut nicht umsetzbar. Und wir geben uns nachher eine Hand. Und dann haben wir eine wertschätzende Kommunikation gehabt. Das gibt 2 Punkte. Auch das mag übertrieben sein und ist vielleicht gar nicht anstrebbar, aber wenn wir über Ideale sprechen. Das andere ist, dass ich sage, pass auf, ich halte es grundverkehrt und was du machst, finde ich echt nicht gut, aber ich signalisiere immer noch Offenheit. Also Kooperationsbereitschaft, 1 Punkt. Dann 0 Punkte, dass ich jetzt förmlich distanziert bin. Nicht abwertend, aber auch nicht positiv. -1 ist schon, wenn ich anfange, dich jetzt persönlich schlecht zu machen. Also wenn ich nicht argumentativ bin, sondern sage, naja, dass du sowas erzählst und bla bla bla. Und du bist ja nur Kinderbuchautor. Also Kinderbuchautor wäre Abwertung, die sachlich überhaupt keine Rolle spielt. Aber noch ein -1 und ein -2 ist dann, was wir besonders jetzt auch im Bereich sehr oft in der Sozialpolitik haben, dass die oder in der Asylpolitik eigentlich eine Entmenschlichung, eine Entwürdigung. Die haben kein Recht darauf. Wer nicht arbeitet, wer zu faul ist, hat kein Recht auf Solidarität. Das ist eine Entmenschlichung. Das ist eigentlich, also verfassungsrechtlich, auch in Artikel 1 Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber viele Politiker und gerade auch im Dritten Reich sind so weit gegangen, dass sie den politischen Gegner dehumanisiert haben, um nicht mehr auf ihn Rücksicht nehmen zu müssen. Und das Gleiche machen wir im emotionalen Bereich. Also wie kann ich Leute jetzt emotionalisieren? Wenn ich jetzt auf gemeinsam setze, das schaffen wir, das machen wir gemeinsam, gibt es plus 2 Punkte. Und das kann jetzt, geht auch wieder in Stufen zurück. Minus, also eine minus 1 wäre dann eine Polarisierung, wir gegen die. Eine minus 2 ist dann wirklich Hass aufzubauen. Okay, und jetzt ganz blöd gesagt, das zählen wir alles zusammen und dann kommen wir auf einen Wert von minus 6 ist das Schlechteste, also 3 mal minus 2 und plus 6 wäre das Beste, das wäre also eine 6. Und da haben wir dann eine Einteilung von den A bis E. Also A ist dann plus 4, plus 5, plus 6, B ist 1, 2, 3 und so weiter. Jetzt mal ganz simplifiziert. Der Trick liegt jetzt nicht allein nur in dem Score, sondern der Trick liegt daran, dass wir anfangen, uns vielleicht auch darüber zu unterhalten. Und das Problem ist, du hast es vorhin gesagt, gute oder schlechte Kommunikation. Da müssen wir uns nochmal bewusst werden darüber, dass gut oder schlecht immer einen Bezug braucht, ein Bezugssystem. Also gut oder schlecht in Bezug auf was? Und wenn wir jetzt politische Kommunikation nur auf die Durchsetzungskraft beziehen, also ob jetzt guter oder schlechter Fußball einer ist, der jetzt gewinnt oder der schöne Spielzüge hat. Wenn ich aus dem Paradigma heraus, das ist ganz wichtig, also was meint quasi das Gleiche, aus dem Paradigma heraus, gewinnen ist alles, wird eine ganz andere Art von Fußball hervorbringen, als ein schönes Spiel ist alles, dabei sein ist alles. Darüber brauchen wir wieder ein bisschen mehr Klarheit. Und ich glaube, das Problem, was wir im Moment haben, ist, dass die meisten Leute jetzt gar nicht rechts oder links sind, sondern eigentlich nur sagen, wir müssen aus dem Stillstand raus, wir müssen wieder in Bewegung, weil im Moment die Kräfte sich in der Demokratie ein Stück ausgeglichen haben.
Für wen ist das Ganze? Für wen macht ihr das? Wer ist die Zielgruppe? Sind das alle Menschen? Ist das eine gewisse Zielgruppe?
Also alle Menschen, völlig illusorisch. Es ist im Kern eine Verschiebung von dem Paradigma, von dem ich gerade gesprochen habe. Und das betrifft, also ich will es mal andersrum sagen, in einer idealen Welt würde dieser Score so viel Reputation haben und vor allen Dingen unter Journalisten auch, weil Medien eine große Rolle spielen, so eine Bedeutung haben, dass er diesen, bitte verzeiht, oftmals dümmlich blödes Politbarometer ersetzt, in dem dann alle 2 Wochen oder ich weiß gar nicht, einmal im Monat gesagt wird, wer ist der beliebteste Politiker. Also was ist das für ein Maßstab, ob jemand jetzt beliebt ist oder nicht? Stellt euch vor, wir würden jetzt ein Umfeld bekommen, in dem ganz normal gesagt wird, ja, welcher Politiker lügt am meisten. Und wir hätten dafür einen Bewertungsmaßstab, der genau so eine Aussagekraft hätte wie eine Meinungsumfrage über die Beliebtheit. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn ein Politiker merkt, dass das ein relevanter Wert ist, der ihm auch Erfolg beschert, nämlich in der Wahl, also dass es reputationsschädlich ist für ihn, dass mangelnde, und jetzt kommt ein sehr schönes Wort, epistemische Integrität, also die Suche nach Wahrheit sozusagen, dass wenn er da nicht integer ist, das bedeutet Vertrauensverlust. Ich kann einem Menschen, der nicht der Wahrheit verpflichtet ist, nicht vertrauen. Und wenn er deswegen weniger gewählt wird, dann wird es ein Wert. Aber der muss messbar sein.
Du hast gerade die perfekte Erläuterung für mich eigentlich geliefert, warum ich an diesen Score spätestens ab jetzt glaube. Ja, das ist ja die perfekte Herleitung. Es gibt diese Beliebtheitsskala, die ist subjektiv. In dieser Beliebtheitsskala kann ich immer noch sagen, naja, schön, dass Friedrich Merz gerade sehr beliebt oder sehr unbeliebt ist, aber ich empfinde es nicht so, sondern ich empfinde ihn super, obwohl alle sagen, er ist unbeliebt. Und dann bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Wenn ich einen Score habe, der neutral und objektiv das einordnet und eben mir zeigt, aha, dieser Politiker, und das ist ja genau das Thema, das Vertrauen in die Politik, dass das so erschüttert ist. Ne? Wenn man da sagt, na guck mal hier, ich kann dir objektiv nachweisen, dass das, was ein Thorsten Frei regelmäßig sagt, der landet regelmäßig irgendwie unten auf der Skala und hat mal Ausreißer auch nach oben, was ja eine Objektivität zeigt, aber was mir zeigt, dass der halt insgesamt einfach für mich ein nicht zu vertrauender Politiker ist und er steht für eine bestimmte Politik, für eine bestimmte Partei. Also von daher kann ich daraus mein eigenes Handeln auch ableiten. Also von daher ist das ja dadurch hergeleitet ein wunderbarer Score, der nicht nur Journalisten hilft, sondern wir es dann den Weg über die Politiker selbst nehmen. Ne? Wenn die irgendwie da feststellen, oh Mist, ich werde hier irgendwie jedes Mal analysiert und lande jedes Mal irgendwie hinten und irgendwie das kommt doof an und ich werde schon darauf angesprochen und so weiter, da wird es funktionieren. Aber der eben vor allen Dingen auch für die Bevölkerung hilft, weil er eben mir hilft, in dieser ganzen Komplexität dieser Welt, die wir nun mal haben und Gesellschaft, mir da irgendwie einen Anker zu geben und zu sagen, naja, rein objektiv, guck mal so und so und hier kannst du genau nachlesen, warum das so und so ist und warum es eben wertend ist und nicht wertschätzend und, und. Also vielen Dank.
Also ich noch mal ein bisschen, weil ich habe jetzt fünfmal zusammengezuckt, als du fünfmal objektiv gesagt hast, aber es ist keine Objektivität im Sinne eines Messwertes in der Naturwissenschaft, sondern es ist, also wir nennen es normativ. Wir schauen uns an, hat es jetzt konstruktive oder destruktive Wirkung auf die Demokratie und können das verfassungspolitisch sozusagen begründen, wobei natürlich jetzt in der Beurteilung, da sind wir immer in den Geist des Wissenschaften, immer noch eine subjektive Beurteilung mit drin ist. Ich würde es unter Umständen auch anders einordnen als du. Das versuchen wir aber zu beheben durch wissenschaftliche Methoden, sprich wir haben ein sogenanntes Codebuch, also dass wir sehr detailliert beschreiben, was bedeutet die plus 2, also der Messwert dahinter? Also insofern haben wir eine Messung, wir haben eine Kategorisierung, wir haben eine Zuordnung, aber jetzt nicht eine eindeutige, einen objektiven Messwert. Also da würde ich in der Öffentlichkeit von manchen Leuten zerrissen werden, wenn ich das behaupten würde. Zu Recht.
Das heißt aber, auch da nochmal der Querlink jetzt, wo finde ich die Scores? Also wenn ich da jetzt schlauer machen möchte, kann ich entweder die auf LinkedIn folgen und da eben immer wieder darauf hingewiesen werden oder ihr habt auch eine Website dazu.
Also auch hier muss man sagen, wir sind ein Neugeborenes, wenn man so will. Es gibt eine Webseite democracy-intelligence.de oder trust-now.de. Da kannst du raufgehen und jetzt will ich mal konkrete Sachen zeigen, wo der Nutzen jetzt auch für die Bevölkerung drin ist, was wir jetzt langsam aufbauen. Also im Moment haben wir 250 Einzelaussagen bewertet, die mehr jetzt prototypisch drinstehen, um zu zeigen, wie es funktioniert. Ende 26 ist das Ziel, weil wir sehr viel über Technologie, über KI, über Prozesse skalieren werden, werden es 10, 20, 30.000 sein. Und nur um ein Beispiel zu nennen, was wir, Q1 ist das Ziel, dass wir jede große Talkshow, also Lanz, Maischberger, Illner, Mioska und Hart aber fair, am nächsten Tag um 12 Uhr gibt es sozusagen eine Nachberichterstattung. Wir sind eigentlich der, um weiter beim Fußball zu werden, der VAR, der Video Assistant Referee. Das heißt also, wir gucken dann in der Nachberichterstattung, wir können gleich gucken, ob das auch live geht. In der Nachberichterstattung gucken wir genau jeden Spielzug an und sagen dann, was hat Söder gesagt, was hat Frei gesagt, was hat Habeck gesagt, wie auch immer jetzt da drin war, von einer definierten Liste von Politikern. Und das kann man dann nachlesen und da kriegt man dann genaue Analysen, Auswertungen, kann sich die nochmal anhören und dann auch die, wie im Beipackzettel, quasi die Erklärungen hören, was da dran jetzt problematisch war oder was nicht. Das Gleiche wird dann passieren nach dem Sommerinterview oder dann bei Wahlveranstaltungen nach den Wahlarenen. Und was wir auch machen werden, wir haben am 8. März in Baden-Württemberg Landtagswahl, 23. oder 26. März nochmal in Rheinland-Pfalz. Und da werden wir die 2 Monate vorher von den Spitzenkandidatinnen, da werden wir alles, was die selbst sagen, oder was sie im Namen ihrer Partei sagen, auch wieder dokumentieren. Das werden dann im gesamten Wahlkampf, sagen wir mal, 200-300 Aussagen sein. Und die kann man dann auch neben den Wahl-O-Maten legen. Also Wahl-O-Mat ist Parteiprogramm. Und weil Demokratie hat ganz viel mit Meinungsbildung zu tun, das ist ja ganz klar. Wir als Volk müssen uns ja eine Meinung bilden, bevor wir unseren demokratischen Willen zum Ausdruck bringen können durch eine Wahl. Auch da gibt es dann eine Analyse. Gerade von der Landtagswahl verspreche ich mir sehr, sehr viel, weil das ein wirklicher Use Case ist, der dann auch für die breitere Bevölkerung relevant ist. Jetzt stellt euch vor, wir haben irgendwann 20, 30, 40.000 Aussagen da drin. Alice Weidel sagt nämlich sehr viel, wenn der Tag lang ist. 1.000 Aussagen von Alice Weidel. Daher kommt auch der Begriff Democracy Intelligence, also von Business Intelligence. Das heißt also, jede Aussage sagen wir, wo hat sie das gesagt, über welches Thema war das, welche Techniken hat sie eingesetzt. Also wir erzeugen Datenpunkte. In Zukunft brauchen wir dann gar keine Live-Überprüfung mehr, weil der Journalist kann vorher reingehen, kann sagen, ich will jetzt Alice Weidel zu dem und dem Thema befragen Und wir werden mit 95%iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen können, wie sie reagiert. Einfach, weil wir auswerten können, wie sie im letzten Jahr auf diese Fragen genau reagiert. Und da sind Muster drin. Das heißt nicht, dass sie aus taktischen Gründen anders reagiert. Das könnte sie nur, wenn sie selber das studiert, um dann zu wissen, wie sie reagiert, um dann bewusst anders zu sein. Also da sind Daten viel, viel schlauer. Da kann sich denn der Journalist genau vorbereiten, weil er weiß, was sie antwortet. Und dann kann er darauf reagieren, was heute nämlich nicht stattfindet. Heute sind Journalisten schlecht vorbereitet und können deswegen ihr nicht widersprechen, wenn sie oder jemand anders im Interview etwas sagt, was ihm problematisch ist. Das ist im Moment das Problem, warum Menschen im Fernsehen lügen können.
Gibt es denn dann am Ende des Tages auch nochmal, sagen wir so einen Metascore je Person? Weil auch das wird man ja in irgendeiner Art und Weise dann nochmal einordnen.
Genau, sie aggregieren das in jeder beliebigen. Also wir können dann genau sagen, was sind die Verzerrungen beispielsweise im Bereich Migration im Vergleich zu Bürgergeld? Wie oft wird verzerrt bei Lanz im Vergleich zu Mioska? Wie ist das Muster einer bestimmten Person? Wichtig, ich will unterscheiden, das ist kein Urteil über eine Person. Wir sagen nicht, die Person lügt. Wir sagen nur, dass 98% aller Aussagen, die die Person getroffen hat, gelogen sind.
Ganz, ganz feiner Unterschied.
Ja, also ich sage das auch, man sieht es ja im Podcast nicht mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Aber es ist trotzdem wichtig, also dass wir das reflektiert sagen können und also dass wir ein bisschen diese Unterscheidung treffen, weil ansonsten würden wir genau in diese Bewertung reinkommen, das ist ein schlechter Mensch. Nicht notwendigerweise, es ist ein Mensch, der halt ständig lügt. Aber er muss ja nicht deswegen unbedingt schlecht sein.
Jetzt hast du gesagt, im Fragengerangel ganz am Anfang, eines deiner drei Werte ist Transparenz. Im Vorfeld hast du ja auch viel gesagt, dass das eben halt auch eines der Skills ist, die wir in Zukunft benötigen. Und mit dem, was du jetzt eben halt auch machst, was ihr begonnen habt und was du gerade skizziert hast, wird transparent. Die Menschen werden nicht transparent, aber ihre Aussagen und vielleicht auch die vermeintlichen Falschaussagen werden dann transparent. Denken wir das Thema mal ein bisschen weiter in Richtung Gesellschaft. Du hast ja dieses Bild dargestellt, irgendwie da zu liegen, an die Decke zu gucken, K.O. zu sein, Demokratie mit Politik gleichzusetzen. Wir als Gesellschaft, wie viel Transparenz vertragen wir denn überhaupt?
Zu wenig.
Haben wir oder vertragen wir?
Wir vertragen zu wenig und deswegen haben wir auch zu wenig. Angefangen habe ich mich ja eigentlich aus der Perspektive der Desinformation. Zwei Erkenntnisse gibt es da. Die eine Erkenntnis ist, also dann, wir müssen Desinformationen bekämpfen. Schwachsinn. Meine These ist, mit Desinformation ist es genau das Gleiche wie mit dem 1,5-Grad-Ziel. Wir haben den Kampf bereits verloren. Fertig. Brauchen wir nicht mehr diskutieren. 1,5-Grad-Ziel ist tot und Leute, versteht, findet euch damit ab. Wir werden Desinformation en masse haben. Jeder Versuch, Desinformation zu bekämpfen, ist unwirksam. Warum? Wegen Artikel 5 Grundgesetz. In unserer fucking Verfassung, hätte ich jetzt fast sagen wollen, in unserer wundervollen Verfassung steht drin, Desinformation ist okay.
Etwas anders formuliert.
Richtig. Jeder darf seine Meinung frei äußern. Und da steht nicht drin, nur wenn sie richtig ist. Das ist ein verfassungsmäßig geschütztes Recht. Und ich würde sagen, das kommt gleich nach Artikel 1 Grundgesetz. Das zweitwichtigste Recht, was wir haben. Das heißt nicht, dass, und da sind wir auch gleich drin, das wird man ja noch sagen dürfen, das heißt nicht, dass der andere sie jetzt sagen darf, das war gelogen. Auch das ist Teil der Meinungsfreiheit, also dass der andere noch sagen kann, was du gesagt hast, war ihm jetzt gerade verzerrt.
Halt mal bitte gerade deinen Gedanken, weil auch das finde ich nochmal großartig an eurem Tool und der Art und Weise, wie ihr es einsetzt, dass ihr eben auch genau dieses Gegenargumente entkräftet und eben auch schließt mit, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, ja, das darf man so sagen, Klammer auf, Artikel 5, aber es wäre doch viel besser und viel sinnstiftender, wenn man es irgendwie so und so formulieren würde. Ne? Auch das ist ja nochmal drin.
Genau, also es geht, dass wir ganz wichtig unterscheiden, wir kritisieren nicht, was jemand sagt, sondern wie er es sagt.
Ja.
Und ich kann einen Inhalt reinbringen, ohne einen anderen fertig zu machen und ohne bei Menschen Hass und Wut zu erzeugen. Das ist es, dass wir sagen, also bei jedem Satz, bei jeder Alice Weidel sagen wir unten, also wir nehmen das, was sie gesagt hat, egal wie, nehmen wir aus und nehmen den Inhalt und sagen, so kannst du ihn verfassungsgemäß und demokratiefreundlich sagen. Du darfst es sagen, sag es nur ein bisschen anders. Du musst nicht immer Gift und Galle dabei versprühen. Aber zurück zu dem Thema. Also, und da ist die Lösung wieder transparent. Das Problem an Desinformation ist der Manipulationsversuch. Also wir werden auf einer emotionalen, auf einer ethischen oder auf einer kognitiven, also rationalen Ebene manipuliert, indem uns falsche Fakten gegeben werden, indem Menschen delegitimiert werden oder dass Reputation des Sprechenden sozusagen fälschlicherweise hervorgehoben wird oder dass wir emotionalisiert werden. Also zu diesem Ethos-Bereich nochmal, also auch Aristoteles. Wir wissen ja, dass wenn zwei Menschen exakt das Gleiche sagen, also wortwörtlich, hat es unterschiedliche Wirkungen, wer es sagt. Und es hängt davon ab, wie vertrauenswürdig diese Person einfach ist. Das meint das Art des Ethos. Also das sind die drei Ebenen eben der Rhetorik nach Aristoteles, Logos, Ethos, Pathos. Also wir sagen, wir können die Desinformation nicht verhindern. Was wir aber tun können, ist, sie transparent zu machen. Und meine These ist, also es ist nicht nur eine These, es ist eigentlich wissenschaftlich erwiesen, in dem Moment, wo die Lüge bekannt ist, ist sie wirkungslos. Wir zerstören die Illusion, indem wir es transparent machen. Jetzt kommt aber das Problem, was ich eben schon angesprochen habe. Ich unterscheide inzwischen zwischen Fremdverzerrung und Selbstverzerrung. Wir können die Fremdverzerrung, die Illusion, die dadurch entsteht, quasi zerstören, aber wir lernen auch, dass der viel größere Anteil die Selbstverzerrung ist. Und ich glaube, ein Problem liegt darin, was wir heute kognitive Dissonanz nennen. Das heißt also, jemand fühlt sich schlecht, hat aber dafür keine rationale Erklärung, warum. Das kann das Gehirn nicht aushalten. Das erzeugt Stress, das erzeugt Depression und so weiter. Weil wenn ich damit völlig in Ordnung wäre, dass es mir schlecht geht, dann geht es mir halt schlecht. Geil. Stell jetzt nicht, ne? Draußen regnet oder Sonnenschein. Ist ja beides im Bereich des Möglichen. So, und da kommen dann diese ganzen Selbstverzerrungstechniken wie selektive Wahrnehmung. Wir merken, wie wir uns selbst betrügen, dass wir sogar im Internet die Bubbles oder die Argumente suchen, die zu unserem Gefühl passen. Also wir drehen es eigentlich um. Es ist nicht so, dass wir eine Wirklichkeit wahrnehmen und weil wir dann die Wahrheit erkennen, basierend auf Fakten, entwickeln wir ein Gefühl dazu. Also man hat früher immer gesagt, ich glaube nur, was ich sehe. Und das hat sich heute komplett umgedreht. Ich sehe nur, was ich glaube. Selektive Wahrnehmung. Weil auch das Internet und die Bubbles und die Algorithmen, deswegen spielt es auch natürlich rein, wie gesagt, Datensouveränität, Hoheit über die Algorithmen und so weiter, uns das geben, dieses Bild der Welt geben, was wir gerne hätten. Weil das wieder ein Wirtschaftsfaktor ist. Und jetzt kommen wir zu diesem systemischen Gedanken, von dem ich vorhin gesprochen habe. Die Medien, inklusive den sozialen Medien, haben gelernt, dass in dem Moment, wo sie uns sozusagen geistigen Zucker geben, werden wir ganz viel davon konsumieren. Und die Algorithmen sorgen dafür, dass unser Gehirn genau die Informationen bekommt, die wir gerne haben wollen. Was entsteht natürlich, wenn wir nur die einseitigen Informationen bekommen, die uns jetzt befriedigen? Dadurch entsteht Wirklichkeit. Wenn wir daran glauben, dann ist das so, dass Syrer schlecht sind. Dann ist das so. Also natürlich, ich werde jetzt mit jemandem sprechen, der sagt, ja, aber es ist doch nur wirklich so. Und dann sage ich ja, warum? Ja, ja, aber hier steht es doch in der Bild und da und bei News und da steht es doch schwarz auf weiß. Also das ist doch so. Und dann sage ich ja, natürlich, wenn du immer nur ein Auto von vorne anguckst, wirst du nie sehen, dass es Rückleuchten hat. War jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber
ich habe es verstanden.
Und das auch wieder Transparenz und innehalten und verstehen, was ein hoher Anspruch ist, dass das nicht die Wahrheit ist.
Schauen wir mal, ihr seid jetzt ein paar Wochen am Start. Du hast gerade gesagt, 200 bis 300 Cases habt ihr tatsächlich schon aufgemacht. Wie ist denn die Reaktion, die ihr bisher wahrnehmt? Ihr wollt bis Ende 2026 in den deutlich fünfstelligen Bereich hinein. Du hast es gerade skizziert. Aber wenn wir uns mal anschauen, Medienpolitik, Öffentlichkeit, was gibt es da für ein Feedback jetzt gerade?
Die Reaktionen haben mich überrascht, denn sie sind fast naturgemäß unheimlich polarisierend. Also die Resonanz ist sehr, sehr, sehr groß. Also viel größer, als ich je gedacht habe. Es gibt Menschen, die sind absolut begeistert, fragen sofort, wo kann ich spenden, wie kann ich das unterstützen? Wir haben jetzt, ohne eigentlich groß rausgegangen zu sein, ungefähr 40 Bewerbungen von Leuten, die einfach ehrenamtlich mithelfen wollen, ohne dass wir groß promotet haben. Einfach nur, weil da ein Link auf der Webseite ist.
Ehrenamtlich?
Ehrenamtlich.
Wow.
Die sagen, die wollen mithelfen. Und wie gesagt, nur so, ohne was dafür getan zu haben. und ohne dass wir eine Kampagne gestartet haben, auch schon relevante Spenden. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die uns bekämpfen, als wären wir der Antichrist und mich auch persönlich. Es gibt Leute, die verwenden wirklich, ich glaube, das geht schon in die hunderte Stunden, an Texten, die sie schreiben, an Analogien, die sie schreiben, die interessant sind, weil sie sowas von unfassbar selektiv in der Wahrnehmung sind. Die, ich habe es vorhin gesagt, 250 Cases. Jeder Case hat vielleicht 10 Beschreibungen. Also haben wir jetzt so 2500 Textsätze und der hat jetzt einen gefunden, wo aufgrund eines technischen Fehlers eine falsche Information drin steht und der sagt das jetzt, naja, das ist ja komplett unseriös alles. Und da sind wir wieder bei selektiver Wahrnehmung. Also er pickt sich mit einer Leidenschaft, versucht hier jedes einzelne Haar zu finden und das ist irre. Also wenn man so viel Zeit da aufwendet.
Hast du denn das Gefühl, dass das eine Einzelperson ist, die mit Eigenmotivation da auftritt? Oder hast du das Gefühl, dass im Prinzip
so ein Jagdjäger,
der irgendwie von wem auch immer da aktiv...
Also wir greifen ein grundsätzliches Selbstbild auch an. Und also ich muss vielleicht noch was anderes einschieben. Ich sagte, wir machen ganz viel Marktforschung. Wir haben im Moment im Feld beständig knapp 100.000 Fragebögen, die wir ständig bekommen. Oder die ausgeführt werden von 100.000 Menschen. Das heißt also, wir haben 35 politische Themen definiert, weil uns interessiert hat, wo sind wir tatsächlich gespalten oder wo gibt es eigentlich eine große Einigungsmöglichkeit. Wir haben daraus zwei Erkenntnisse. Wir sind im Moment dabei, das aufzubereiten. Punkt eins ist, wir sind in 80% dieser 35 Themen, haben wir eine Übereinstimmung von 70-80%. Wir sind keine gespaltene Gesellschaft. Also es gibt in jedem einzelnen Themenbereich Positionen, zu denen wir eine ganz überwiegende Einigkeit herstellen können. Das entspricht nicht immer meiner Meinung. Also als Beispiel, wenn wir fragen, was sollte im Mittelpunkt stehen, Wirtschaft oder Klimaschutz? Und dann fragen wir auch wieder ganz vereinfacht, eindeutig Wirtschaft, eher Wirtschaft, beides gleichzeitig, eher Klimaschutz oder eindeutig Wirtschaft, Klimaschutz über Polaritäten. Dann werden wir auf die Position überwiegend Wirtschaft 80% der Menschen vereinigen können in Deutschland. Ist nicht meine Position, aber ich nehme es auch zur Kenntnis, dass ich sage, wenn ich heute wie die letzte Generation Kampagnen machen wollte, die auf eindeutig Klimaschutz gehen, werde ich in der Gesellschaft Reaktanz erzeugen. Das ist die klare Aussage darin. Und dann kann ich mir überlegen, will ich damit Streit verursachen oder mache ich jetzt eben meine Kampagne nicht, dass wir vielleicht etwas mal runterkommen. Auch da wollen wir der Gesellschaft helfen. Und wenn wir dann runtergekommen sind und alles ein bisschen ruhiger ist, dann können wir vielleicht über das Thema nochmal reden. Aber im Moment ist kein guter Zeitpunkt. Das Zweite ist, Meinungen und Debattenräume ist das von allen Themen das Umstrittenste. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen, wie wird im Streit umgegangen, wie gehen wir miteinander um? Ist das Interessanteste, weil es das Selbstbezügliche ist, das umstrittenste Thema. Und das Letzte ist, was wir auch sehen, wir haben an jeder Umfrage haben wir 13 soziodemografische Daten, also Stadt, Land, Mann, Frau, hohe Schulbildung, niedrige Schulbildung und so weiter. Überall gibt es jetzt gar keine großen Abweichungen. Also dass man sagt, Osten ist jetzt signifikant anders als im Westen. Also immer 3, 4, 5 Prozentpunkte und so weiter. Wo es völlig auseinanderknallt, das ist, wenn wir in die Wahlpräferenz reingehen. Da haben wir wirklich bei manchen Fragen, was ich bei Leuten, die Grün wählen, eine Zustimmung von 3% und bei AfD eine Zustimmung von 97%. Wirklich sowas von krass, was mir auch zeigt, dass Parteien an sich, unser Parteiensystem, ein ganz signifikanter Grund für die Spaltung und für den Streit haben, die wir haben. Egal welches politische Thema, du musst nur behaupten, es kommt von den Grünen und damit ist es heute tot.
Aber bevor wir diesen Baustelle aufmachen, das Parteiensystem als solches ist ja durch.
Wir brauchen es, es geht nicht anders. Das ist Teil unseres parlamentarischen Systems. Wir müssen nur einen anderen Umgang damit finden.
Okay, das wollte ich nochmal gerade klarstellen.
Du hast jetzt gesagt, okay, wir kommen um die Parteien nicht herum, das ist unser System. Du hast im Vorfeld kurz auch erwähnt, dass Politik und Demokratie nicht das Gleiche ist und wir in der Gesellschaft das beides miteinander erstmal in einen großen Topf werfen, ordentlich umrühren und dann drauf rumhacken oder die Suppe dann wegschmeißen, weil wir damit irgendwie nicht klarkommen, weil wir da auf dem Rücken liegen und geschockt an die Decke starren. Wo ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Politik und Demokratie?
Also ein Missverständnis ist schon drin, dass wir Politik oft mit Parteien verwechseln, weil die Parteien das Politische dominieren. Im Ursprung des Wortes Polis ist die Gemeinschaft, also es kommt aus dem alten Athen. Und Politik bedeutet, dass wir die Angelegenheiten der Gemeinschaft, nicht der Individuen und nicht der einzelnen Gruppen, miteinander klären. Also was für ein Steuersystem wir beispielsweise haben oder die Schulbildung oder sowas, das ist etwas, das müssen wir, da müssen wir alle zusammen Einigkeit drüber haben, weil es uns alle betrifft. Also Politik sind all die Themen, die uns alle als Gemeinschaft betreffen, im Ursprung. In der Praxis ist heute Politik Interessenvertretung. Das heißt, manche wollen dieses politische Problem, was andere betrifft, auf die eine Seite lösen und die anderen wollen es auf eine andere Seite lösen, auf eine andere Art lösen. Und dafür wird ja sehr viel Lobbyarbeit betrieben, zum Beispiel Industriepolitik und so weiter. Und hier gibt es natürlich Konflikte. Also nehmen wir jetzt typisch Wirtschaftspolitik versus Sozialpolitik, wird als Gegensatz wahrgenommen. Oder Stakeholder Value und Shareholder Value könnte man auch sagen. Das ist natürlich im Interesse jetzt der Wirtschaft, dass sie keine Tarifverträge haben und so weiter, weil das ihre Freiheit einschränkt. So, und da gibt es jetzt den großen Kampf, der gewonnen werden will. Also welche Sichtweise setzt sich durch? Das ist das Spiel, das politische Spiel, Interessenwahrnehmung und Interessendurchsetzung. Ob es gute oder schlechte Politik in dem Sinne ist, ist, wie durchsetzungsstark bin ich. In der Demokratie haben wir vorhin gesagt, das sind sozusagen die Spielregeln, weil genau gesagt wird, wir haben die Wahlverlierer und jetzt in ganz, ganz dicken Anführungszeichen, haben immer noch alle Rechte. Sie verlieren dadurch nicht Rechte. Das heißt, es darf nie passieren in einer Demokratie, dass diejenigen, die die Wahl gewinnen und deswegen die Macht haben, gegen die Interessen der restlichen Bevölkerung handeln. Und jetzt seht ihr schon, wir haben gesagt, also die haben die Macht gewonnen, um ihre eigenen Interessen zu vertreten. Sie dürfen aber dabei die berechtigten Interessen der anderen nicht verletzen. Darauf achtet oder darüber achtet die Demokratie sozusagen. Es wird immer gesagt, Demokratie hat was mit Mehrheiten zu tun. Das stimmt. Aber die Pflicht eines Bundeskanzlers ist nicht, dass er nur die Interessen der Mehrheit vertritt. Ansonsten, und das sagt sogar das Bundesverfassungsgericht, hätten wir ein Terrorregime, das hat etwas ein anderes Wort, die Mehrheit darf nicht die Minderheit sozusagen dominieren. Also, dass immer die Rechte aller beachtet werden müssen, weil die sind unveräußerlich, die gelten vom Grundgesetz für jeden und so weiter. Und hier haben wir diesen Konflikt und da müssen wir einen Ausgleich für finden. Denn Interessendurchsetzung ist, wenn man es zu Ende denkt, immer Totalitarismus.
Naja, sehen wir gerade an anderer Stelle der Welt, dass sich das vielleicht dort gerade hinentwickelt, oder?
Richtig, also wo es Gewinner gibt, gibt es immer auch Verlierer. Und der Job der Demokratie ist es, dass die Verlierer halt möglichst wenig verlieren, damit sie eben keine Verlierer sind.
Dafür gibt es auch die Democracy Intelligence, die GmbH.
Das ist zumindest die Chance der Menschheit, dass wir evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Und im Moment Trump und Vance und alles läuft darauf hinaus, nur noch zu emotionalisieren, dass die Menschen eben nur aus Angst heraus und sowas Entscheidungen treffen. Und wir wollen einfach ein bisschen mehr Entscheidungsgrundlage zur Verfügung stellen.
Du hast gesagt, dass Vertrauen die Grundlage von demokratischen Prozessen ist. Ich sehe ja keinen Kopf schütteln.
Ja, ich habe noch überlegt. Ich glaube, ich habe es nicht so gesagt. Jetzt habe ich überlegt, ob ich es hätte sagen können. Und sagen, es ist sicherlich eine Voraussetzung. Also um es noch mal ein bisschen weiter zu sagen, Kommunikation und Demokratie haben sehr viel miteinander zu tun. Das heißt also, es gibt sozusagen einen vorgelagerten Prozess der Demokratie. Das ist die demokratische Meinungsbildung. Und wenn sich die Meinung gebildet hat, dann kommt sie in Wahlen zum Ausdruck und dann kommt sozusagen der nachgelagerte Prozess der Demokratie, nämlich die ganze Umsetzung über Rechtsstaatlichkeit, Parteien, Parlamente etc. pp., also der funktionale Prozess. Aber die Legitimation der Demokratie, dafür ist die Basis Kommunikation und die Basis von Kommunikation ist Vertrauen.
Wenn wir da reinschauen und gucken, irgendwie sowohl die Individuen als auch Organisationen, vielleicht auch ein Großteil der Wirtschaft, welche Fähigkeiten brauchen wir denn dann in Zukunft, um tatsächlich zu diesem Punkt zu kommen, dass wir das Vertrauen vielleicht auch wieder zurückerlangen?
Für mich ist, und da kommen wir jetzt gleich wieder zu Erwin Schrödinger.
Ist das der mit der Katze?
Das ist der mit der Katze, genau. Und die Katze ist ein Symbol für die Ambiguitätstoleranz. Die Katze von Schrödinger sagt nämlich, dass es einen Zustand gibt, wo die Katze gleichzeitig lebendig und tot ist.
Mhm.
Und ich meine, gibt es mehr Ambiguität? Und im Grunde genommen sagt es ja auch, also das nennt man die Superposition in der Quantenphysik, dass etwas, was uns völlig gegensätzlich geschieht, trotzdem beides wahr sein kann.
Mhm.
Und das ist es, was wir generell in dem Umgang verstehen müssen, dass sowohl Klimaschutz als auch Wirtschaft keine Gegensätze sind. Und das, was uns erzählt wird, was denn auch als Ideologie beschrieben wird und so weiter, dass das eben nicht die Wahrheit ist, sondern dass wir auch verstehen müssen, dass die Position von Linken und Rechten und so weiter genauso Teil der Wahrheit ist. Auch die Position der AfD. Sie ist wahr und das müssen wir anerkennen. Und jetzt kommt der zweite Teil rein. Wir brauchen ein normatives Bezugssystem. Weil wenn wir nur sagen, alles ist wahr, dann kommen wir in einen Relativismus rein. Weil wenn es dieses normative Bezugssystem nicht mehr gibt, kann ich alles verargumentieren, was ich dann in der Praxis tue.
Mhm.
Nur wie halt mehr emotional oder schlauer oder taktischer einfach agiert. Und früher hatten wir ein normatives Bezugssystem, die Bibel oder den Koran oder wie auch immer. Das war über Jahrtausende oder Jahrhunderte zumindest das System, an dem wir gemessen haben, ob etwas richtig oder falsch, gut oder schlecht ist. Das taugt heute nur noch bedingt die Bibel. Und was ist das Einzige, also so zumindest meine Überlegungen, was ist das Einzige, was hier in Deutschland als normatives Bezugssystem in Betracht kommt? Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, über die wir auch so viel sprechen. Das habe ich jetzt gesagt im Zusammenhang mit der AfD, dass wir sagen, ja, sie ist wahr und sie hat deswegen auch eine Berechtigung. Und wir dürfen nicht eigentlich die moralisch oder jetzt sogar entmenschlichen sagen oder in die rechte Ecke stellen. Das ist keine moralische Bewertung. Es ist einfach zu sagen, ihr steht außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist der Punkt. Nicht, dass ihr schlechte Menschen seid.
Mhm. Wenn wir jetzt wirklich mal so in die Zukunft schauen und sagen, da wachsen neue Generationen nach, die Generation, in der wir sind, du hast das selber erzählt. Was würdest du denn einem 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen empfehlen, welche Fähigkeiten er oder sie braucht, um mit dem allen umzugehen, sowohl jetzt als auch in Zukunft?
Also das erste Wort, was mir einfällt, ist Gelassenheit und Achtsamkeit. Und das sage ich jetzt sehr zögernd, weil der Begriff Achtsamkeit inzwischen sehr ins Esoterische ein bisschen abgeglichen ist. Aber das hat beides miteinander zu tun. Das entspricht eigentlich genau dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir den Moment treffen können zwischen Impuls und Reaktion. Wir haben früher so vom Monkey Mind oft gesprochen. Also das kennt jeder vielleicht. Das ist der Affe, der im Nacken sitzt. Mhm. Und wo man dann entweder panisch wird oder wo die Emotionen einen übermannen oder auch in Beziehung, dass man jemand anders anschreit und so weiter. Man ist nicht man selbst.
Mhm.
Und Achtsamkeit bedeutet eigentlich nur, den Affen heranfliegen zu sehen und dann kurz sich nach rechts zu neigen, dass er einfach nicht dann im Nacken sitzt, sondern auf die Fresse fällt. So, deutsch gesagt, der Affe. Weil in dem Moment, wo er uns erwischt und er im Nacken sitzt, haben wir keine Chance mehr. Wir beruhigen uns wieder nach, keine Ahnung, 10 Minuten, einer Stunde, 2 Tagen oder wie auch immer. Das ist dann individuell. Aber das erlebt jeder. Diesen Moment, wenn er uns drin sitzt, dann sind wir machtlos.
Mhm.
Also diese Fähigkeit zu haben, nicht gleich zu reagieren. Ich glaube, man kann sich das auch antrainieren, dass man sagt, wann immer ich einen Impuls spüre, mache ich nichts, ganz bewusst. Die E-Mail, die wir Boomer vielleicht kennen, die erboste E-Mail, die wir dann einem Kollegen oder wie auch immer schreiben, schreibt sie, aber schickt sie nicht ab.
Mhm.
Jetzt lass sie eine Nacht liegen, guck dann drauf. Ne? Ganz simple Regel, die wir immer wieder haben.
Mhm.
Und wenn wir das auf jedes andere übertragen, diesem ersten Impuls, dem Emotionalen, nicht mehr zu trauen. Den größten Philosoph, den wir in Deutschland hatten, Heinz Erhard, der hat gesagt, sie dürfen nicht alles glauben, was sie denken.
Mhm.
Wenn man davon auch nur 5% mehr lernt, ist das schon ein Riesengewinn, weil das kann Räume eröffnen.
Mhm. Ich finde das ja ganz spannend, Kompetenzgerangel beschäftigt sich ja nach unserer Definition mit dem Thema Future Skills. Warum wollten wir dich als Gast haben? Weil mir oder uns als einer der ersten Punkte zu dir sicherlich eingefallen ist, das Thema kritisches Denken, was ja auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielt. Danach hast du eben das neue Unternehmen gegründet und das zeigte sich und jetzt natürlich auch in der hier schon vergangenen Zeit, dass viel der Dimensionen natürlich sehr politischer Natur sind. Und es gibt aber vor allen Dingen auch den Fragebogen, den wir unseren Gästen vorab schicken, in dem eben auch das Thema Future Skills und welche es da gibt, welche notwendig sind, wie man sie erlangen kann und so weiter eine Rolle spielt. Und da hast du halt sehr, sehr intensiv und viel geantwortet und viele, viele Punkte, wo ich denke, eigentlich bräuchte man dafür allein irgendwie nochmal 10 weitere Episoden mit dir. Was mich persönlich sehr erfreut hat, war, dass ein Begriff auch immer wieder auftaucht, nämlich das Thema Ethik. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht jetzt auch im Vergleich zu anderen notwendigen Skills?
Also wenn ich jetzt auch erstmal beschreiben soll, was ich mit Ethik meine, und ich denke jetzt wieder an diese 3 Logos, Ethos, Pathos. Also da haben wir den Begriff ja auch drin, Ethos und Ethik. Ethos ist eigentlich die Frage, darf ich das? Die Rechte oder die Neoliberalisten, was ich alles ein bisschen in einen Topf, aber da gibt es eine ähnliche Richtung, weil es geht auch darum, sozusagen die Fesseln der Freiheit abzulegen. Und wir müssen dann auch über Freiheit sprechen, wenn wir über Ethik sprechen. Und hier gibt es ja 2 unterschiedliche Freiheitsbegriffe. Einmal zu tun, was ich will, aber auch dann, dass die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Also, dass wir soziale Wesen sind. Und das ist für mich im Kern Ethik. Also nicht die Me-Gesellschaft, sondern die We-Gesellschaft. Und also mich zu reflektieren, welche Auswirkungen hat mein Handeln auf alle anderen. Und mich auch irgendwann selbst zu begreifen als etwas, wo es keinen Unterschied macht. Weil alles, was andere betrifft, am Ende ja auch mich betrifft, weil ich ein soziales Wesen bin, weil ich kein Eremit bin. Also mag es auch Leute geben. Oder die dann irgendwann sagen, wenn ich sie dominiere, also ich Trump und Co., dann ist das eine andere Art und Weise, wie man im sozialen Umfeld jetzt miteinander antwortet. Aber heute glaube ich, dass auch gerade in schwierigen Zeiten wir zusammenstehen müssen und das die allergrößte Kraft ist. Und das ist Ethik.
Wir haben immer 3 Abschlussfragen, die wir unseren Gästen stellen und Mirko, du hast gerade ein Stück weit eine Empfehlung gegeben für andere. Alles das, was du jetzt zuletzt aufgebaut hast, ist natürlich viel auch, wo andere von partizipieren können. Aber kommen wir mal ein Stück weit zu dir selber. Was macht dich denn eigentlich zukunftszuversichtlich, wenn du denn zukunftszuversichtlich bist?
Die absolute Gewissheit, dass die Zukunft kommen wird.
Machen wir uns nichts vor. Werden wir hier zumindest nicht verhindern können, das ist richtig.
Genau.
Wird sie gut?
Es geht gar nicht anders.
Es geht nicht anders, okay.
Also ich bin sowas von überzeugt von diesem Satz, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das hat mich das Leben gelehrt und das will ich jetzt in 2 Sachen sagen. Also dieses, wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limo draus. Ich habe eine Philosophie, gut, vielleicht ist es auch einfach ein Gift, also das englische Gift, also ein Geschenk. Ich glaube in einer gewissen Weise an Gott, jetzt völlig anders als im herkömmlichen Begriff. Für mich ist Gott wie ein Coach. Ich habe früher jetzt nicht wirklich einen Leistungssport gemacht, aber sehr nah dran. Und ein Coach, der dich, ich glaube auch daran, der nicht dazu führt, dass du irgendwann auch mal kotzt, also weil du an deine Leistungsgrenze herangehst, der ist kein guter Coach. Ich glaube nicht, dass irgendein 100 Meter Olympiasieger oder wie auch immer nicht im Training dieses Gefühl, das in Anführungszeichen kotzen hatte, also über seine Leistungsgrenzen hinauszugehen. Ich habe gelernt, je härter mich der liebe Gott rannimmt, desto besser meint das mit mir, weil er will mich dann auf Topleistung bringen, als Mensch oder wie auch immer. Wir werden damit umgehen lernen und das ist unsere Aufgabe, wieso wir hier auf der Welt sind, mit den Herausforderungen umzugehen und sie zu bewältigen. Dazu müssen wir daran glauben, dass wir sie bewältigen werden.
Frage 2. Welchen Menschen sollten wir zum Thema Future Skills uns in den Podcast holen?
Also, wen ich im Moment unheimlich mag, ist Maren Urner. Weil ich glaube, dieses ganze Verständnis, wie unser Gehirn funktioniert und die Illusionen, die unser Gehirn erzeugt, die wir uns selber vormachen, das zu verstehen, gibt am Ende ganz viel Freiheit. Also wenn er Maren Urner bekommt, ich bin gerne dabei und Spielmäuschen.
Neurowissenschaftlerin, genau. Also sie steht tatsächlich auf unserer, ja schon auf der Shortlist fast. Wir brauchen noch einen Door-Opener. Also ihr da draußen, wer einen Kontakt zu Maren Ohne hat, gerne herstellen. Mit der würden wir auch gerne reden. Frage 3
und tatsächlich auch die letzte Frage. Die 3 Kompetenzen, die wir deiner Meinung nach für die Zukunft benötigen, um hier eine positive Zukunft als Gemeinschaft, als Individuen gestalten zu können.
Ambiguitätstoleranz. Der Begriff, der kam mir als erstes in den Kopf. Das Verstehen, dass Polaritäten auch wieder nur eine Illusion sind. Scheinbare Gegensätze. Weil das die Grundlage dafür ist, Gelassenheit zu verspüren. Mhm. Vielleicht, ich bin im Moment versucht zu sagen, zweitens Ambiguitätstoleranz und drittens Ambiguitätstoleranz. Weil mir fallen noch ganz viele andere Begriffe drin ein, von denen ich aber glaube, dass das ein Stück unfair ist, weil was ich so Komplexitätsmanagement oder Komplexität zu verstehen oder die Fähigkeit, mit Komplexität umzugehen, das ist kein fairer Tipp, weil das ganz viel mit Ausbildung, mit Sozialisierung und was ich was zu tun hat. Aber wirklich als Kern, ich kann hier nochmal reingehen, also alles systemisches Denken und Transdisziplinarität oder Resilienz, auch Sinnorientierung. Nee, ich bleibe bei Ambiguitätstoleranz und bitte 3-mal.
Wunderbar.
Kriegst du. Vielen, vielen Dank, lieber Mirk. Hat viel Spaß gemacht. Es war auch für mich persönlich, aber wahrscheinlich stimmt Christian auch zu, sehr intensiv, weil es natürlich in ja, ganz viele tiefe Themen auch reingeht. Wir möchten uns bedanken bei unserem Gastgeber, bei dem wir heute zu Gast sind, bei Martin Kaczynski. Und da insbesondere ganz, ganz lieben Dank an die liebe Tina Mehr, die uns das alles hier arrangiert hat und auch das ganze Team hier, die uns wunderbar versorgt haben. Also lieben Dank, liebe Martin Kaczynskis, lieben Dank, lieber Mirko, lieben Dank, lieber Christian.
Lieben Dank, lieber Stefan. Mirko, für dich, für euch natürlich, 200 bis 300 Cases habt ihr schon. Du hast skizziert, was in Zukunft ansteht in den nächsten Wochen und Monaten. Wir drücken dir natürlich aus tiefstem Herzen die Daumen, dass das alles klappt, dass der Gegenwind, mit dem du ja scheinbar sehr gut umgehen kannst, er macht dich besser. Er challenge dich, er holt dich vielleicht auch an die Leistungsgrenze an, aber ich glaube, das ist, da spreche ich sicherlich auch für Stefan, ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir drücken dir und euch die Daumen, dass das so aufgeht, wie ihr euch das vorstellt. Ganz herzlichen Dank.
Danke, danke, danke.
Fantastisch, wie tief das wirklich auch ging. Stefan, was nimmst du mit?
Naja, erwartbarerweise geht es natürlich viel um das Thema Politik und Demokratie und Gesellschaft mit Mirko. Aber all das ist natürlich auch, war hervorragend eingebettet eben in dieses Thema Future Skills. Also sehr intensives Gespräch, bei eins, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Was nimmst du mit?
Ich fand es erstmal ganz gut, dass er natürlich ganz, ganz stark nochmal diese Differenzierung zwischen Politik und Demokratie hergeleitet hat. Ich glaube, das ist für uns als Gesellschaft generell eben halt auch wichtig. Ein Stück weit, auch wenn es vielleicht nicht ganz so objektiv ist, aber natürlich immer wieder da versucht, die Subjektivität irgendwie aus seiner Arbeit rauszuhalten. Am Ende natürlich dieser Future Skill der Ambiguitätstoleranz, die er ja ganz stark auf die Hitliste gesetzt hat, extrem interessant. Also bin gespannt, wie wir hier weitermachen.
Ich freue mich auch auf die nächste Folge. Also
bis dann.